NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. Dezember 1913. Der Todestag des Malers Karl Wilhelm Dieffenbach.
Er war ein Besessener.
Lieber sterben, als meine Ideale verleugnen.
Er war ein Schwärmer.
Erkenne, Menschheit, deine Mutter, die Natur.
Und er war ein kämpferischer Vegetarier.
Der moralische, ethische Instinkt jedes feinfühligen Menschen sträubt sich dagegen, ein Lebewesen zu töten, um seinen Leichnam zu verzehren.
Lautstark und unerbittlich predigte der Maler Karl Wilhelm Dieffenbach eine grundlegende Reform des modernen Lebens. Er setzte seine ganze Existenz und seine ganze Kraft ein für die Vision einer gewaltlosen Gesellschaft. Eine, die nicht mehr töten will, keine Menschen, keine Tiere und stattdessen ein Leben im Einklang mit der Natur führt, ohne krankmachende zivilisatorische Verzärtelung.
Seit ich barfuß gehe, habe ich kein Zahnweh mehr.
Die meisten seiner Zeitgenossen hielten diesen kämpferischen Künstlerpropheten für einen verschrobenen Spinner.
Kohlrabi-Apostel.
Als Karl Wilhelm Dieffenbach starb am 15. Dezember 1913, hatten die wenigsten begriffen, wie ungewöhnlich und vorausschauend dieser eigenwillige Visionär gewesen ist, mit Ideen, als seien sie für heute gemacht, wenn auch in einer Sprache, die für unsere Ohren ziemlich pathetisch klingt.
Lasst ab von dem Tiere und Menschen mordenden Schlachten, Friede auf Erden, für Menschen und Tiere, heiliger Frieden der ganzen Natur.
Geboren wurde Karl Wilhelm Dieffenbach 1891 in Hadamar.
Er wird sehr konservativ großgezogen dort in der hessischen Provinz, sehr katholisch.
Dr. Claudia Wagner ist als Kuratorin einer Dieffenbach-Ausstellung in der Münchner Villa Stuck mit Leben und Werk des Malers sehr vertraut.
Er hat durchaus eine enge Bindung, weil sein Vater ihm seine erste Zeichenausbildung auch gibt. Aber man merkt, dass dieses konservative Umfeld ihm sehr schnell widerstrebt.
Also möglichst weit weg, nach München, an die Kunstakademie, eine klassische Ausbildung, gute Zeugnisse und die Hoffnung auf eine künstlerische Karriere.
Man kennt seine Skizzenbücher mit Aktzeichnungen nach dem Modell, also er malt dann aber auch Porträts. Man muss ja auch irgendwie sehen, wie man zu Geld kommt und da sind solche Porträtbilder damals recht populär gewesen.
Doch dann, mitten in den schönsten Zukunftsträumen, wird Dieffenbach schwer krank, Typhus. Er überlebt zwar, aber nach der Behandlung einer Thrombose bleibt sein rechter Oberarm, der Malarm, für immer beschädigt. Er erholt sich nur mühsam, kränkelt, psychisch und physisch. Doch dafür könnte es noch einen anderen Grund geben.
Er war auch Syphilitiker. Das wird halt nicht ganz so in den Vordergrund geschoben, vor allem natürlich, weil diese Krankheit immer einen Beigeschmack hat. Aber man darf das nicht vergessen, dass das sich natürlich auch auf die Gedankenwelt niederschlägt, so eine syphilitische Erkrankung. Also er war sehr schwer krank.
Nach einiger Zeit kann Dieffenbach wieder arbeiten. Er holt seine verarmten Eltern zu sich nach München. Doch das Verhältnis zur streng katholischen Familie ist schwierig. Er hat sich längst vom dogmatisierten Glauben abgewandt und tritt schließlich ganz aus der Kirche aus. Wird er nach seiner Religion gefragt, antwortet er einfach:
Menschlichkeit.
Auch sein Verhältnis zu Frauen ist zum Entsetzen der Familie nicht gerade moralisch orthodox. Da ist zum einen Maximiliane.
Auf der Suche nach einer stillen, fügsamen, wie weiches Wachs mich umgebenden Weiblichkeit nahm ich Maja zu mir.
Leider verschweigt sie ihm, dass sie ein uneheliches Kind hat. 1878 kommt eine zweite Frau dazu, Magdalene, die schwanger wird und die Dieffenbach nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes Helios heiratet, gegen alle Überzeugung.
Er nennt es ja auch das Zwangsinstitut der Ehe. Es ist erstaunlich, dass er sich dem überhaupt unterwirft und er eigentlich das Ganze aufgrund dieses Kindes macht. Er möchte nicht, dass das in irgendwie ungeklärten Verhältnissen aufwächst.
Der widerwillige Ehemann flüchtet sich bei der Hochzeitsreise allein auf den oberbayerischen Hohen Peißenberg. Und dort, in einer Morgenstunde Ende Januar 1882, beim Aufgang der Sonne, hat Karl Wilhelm Dieffenbach jenes Erweckungserlebnis, das sein ganzes Leben umkrempelt.
Natur, die rein und frei als höchstes Wesen dich geboren und nicht befleckt mit Erbsünd, Fluch und Schande, dich in ihr blühend Eden setzt. erkenne dich, Mensch, in dir ist Gott. Frei bin ich jetzt, frei trotz der Ketten, welche Wahn und Niedrigkeit der Zeit noch um mich legen. Frei in mir selbst.
Vom Berg herunter kommt ein neuer Mensch, der Maler als Prophet und Lebensreformer.
Dieser Augenblick, er war der höchste meines Lebens.
In München, sogar in Schwabing, wo ja eine Reihe verrückter Künstler hausen, kann man sich kaum fassen vor, je nachdem Vergnügen oder Empörung. Da läuft plötzlich ein magerer Mann mit Vollbart und langen Haaren durch die Straßen, ganz nackt unter einer wollenen Kutte und mit Sandalen an den bloßen Füßen.
Er sah sich als Prophet, er malt sich als Prophet, er kleidet sich als Prophet. Selbst seine Bilder tragen ähnliche Titel. Er propagiert wirklich eine Art zurück zur Natur, also eine Reform der Ernährung natürlich, ein ethischer Vegetarismus, der sich ganz deutlich gegen das Morden von Tieren ausspricht. Er propagiert eben eine Kleiderreform, eine raus aus dem Korsett, rein eben in diese freiere Formkleidung. Natürlich auch die Nacktkultur.
Was Diefenbach prompt Anzeigen einbringt, nicht nur als er ganz ohne im Englischen Garten ein Sonnenbad nimmt. Wo immer er auftritt, gibt es Tumulte.
Überall Zusammenlauf der Massen, närrisches, kindisches Volk.
Karl Wilhelm Diefenbach lässt sich nicht beirren. Er ist nie völlig gesund und schon seit längerem glaubt er, dass nur eine radikale Ernährungsumstellung ihn wieder auf die Beine bringen kann. Damit schließt er sich einer gesellschaftlichen Reformbewegung an, die um die Wende zum 20. Jahrhundert ohnehin Konjunktur hat. Reform Essen, vegetarisch und nur Naturprodukte, Reform Kleidung, locker, aus Wolle und Leinen, gesunde Sonnenbäder und Freikörperkultur samt Gymnastik und leidenschaftliche, pazifistische Appelle gegen das Töten, ob Mensch, ob Tier. Der neu erweckte Prophet hält provozierende Vorträge.
Über die Qualen des menschlichen Elends, Krankheit, Armut und Verbrechen und deren Beseitigung durch naturgemäße Lebensweise.
Man muss sich dann natürlich auch eben ein München um die Jahrhundertwende vorstellen. Also wir sind lange vor dem Rauchverbot, sage ich jetzt mal, und vor dem antialkoholischen Bier. Man wandelt hier durch ein Umfeld der Brauhäuser und der Schweinshaxenesser. Und da taucht dann ein Vegetarier, ein Kohlrabi-Apostel auf, der sich gegen den Verzehr von Tierfetzen, wie er es formuliert, wendet. Eben gegen den tabakstinkenden Zölibaterich, also das heißt gegen die Kirche. Natürlich stößt so etwas auf Konfrontation.
Während empörte Bürger ihm ihren Protest entgegenheulen, findet Diefenbach aber auch Jünger und Unterstützer. Mit einigen von ihnen zieht er schließlich aufs Land, ins Isartal nach Höllriegelskreuth. Dort gründet er 1885 seine erste Kommune. Diefenbachs Kommunen halten nicht lange, denn der Meister ist ein tyrannischer Guru. Sein Wort ist Gesetz. Er stellt strenge Regeln auf, zum Beispiel kein Sex der Kommunarden untereinander. Claudia Wagner?
Das führt so weit, dass Tagebucheinträge vorgelegt werden müssen, dass Briefe vorgelegt werden müssen, bevor sie abgeschickt werden. Es gibt diese Tagebucheinträge im Nachlass wirklich mit geschwärzten Stellen. Man musste sich ihm in jeglicher Art und Weise unterwerfen. Im Gegensatz dazu aber hat er durchaus Kontakte zu seinen weiblichen Anhängern. Und das ist natürlich etwas, was jede ja kritische Seele so nicht akzeptieren kann.
Dennoch wird Diefenbach immer wieder unterstützt, bei seinen Geldsorgen, mittlerweile hat er 3 Kinder, aber auch bei seiner künstlerischen Arbeit. Sein beschädigter Arm macht ihm zu schaffen. Vor allem das Hauptwerk jener Zeit wäre ohne die Hilfe des jungen Künstlers Hugo Höppener, den der Meister Fidus nennt, den Getreuen, nicht gelungen. Per aspera ad astra, durch die Mühsal zu den Sternen. Ein zauberhaft verspielter, über 60 Meter langer Scherenschnittfries im Jugendstil, in dem er seine Philosophie in Bilder umsetzt. Der Zug der musizierenden Kinder im irdischen Paradies.
Das große Manifest Diefenbachs, wo er schon auf der ersten 1x2-Meter-Tafel zusammen mit seinen Kindern, mit seinem Jünger auftritt und eben diesen Zug sich entgegenlaufen sieht. Also er taucht selber auf, am Ende des Frieses steht eben dieser Tempel der Sphinx, aus dem der Kinderzug herauskommt, niedlich, spielerisch, aber auch frei und in jeder Tafel doch auch die Botschaft von Freiheit, von Lebensreform transportierend.
Karl Wilhelm Diefenbach ist mittlerweile bekannt. Seine Bilder verkaufen sich recht gut. Die meisten symbolistische Gemälde mit sprechenden Titeln:
Göttliche Jugend, der Rettung entgegen
und immer wieder:
Du sollst nicht töten.
Wobei das Antlitz des mahnenden Gottes aus den Wolken Diefenbachs Züge trägt. Es gibt auch Ausstellungen, doch die Einnahmen gehen für Prozesse drauf, zum Unwillen seiner Helfer.
Verleumdungsprozesse, muss ja auch den ersten Nudistenprozess der Geschichte hier in München ausfechten, 1888. Also er möchte es im Grunde in seine Prozessführung, in seine Kämpfe stecken. Und Fidus, der sieht es natürlich eher als eine Basis, um künstlerisch weiterzuarbeiten.
Als Diefenbach vom Kunstverein in Wien nach einer Ausstellung um Gewinn und Bilder betrogen wird, steht er vor dem finanziellen Ruin. 1892 flüchtet er zum ersten Mal ins Ausland, nach Ägypten. Dort verspinnt er sich in architektonische Träume von einem Tempel der Sphinx, in dem die Kinder in Freiheit erzogen werden. Sie, die Hoffnung auf die Zukunft, die neuen Menschen. Ein fantastisches, riesiges Gebäude.
Allein das Fundament wäre schon 10 Meter hoch gewesen. Darüber dann 30 Meter Stockwerke. Da oben drauf dann eine monumentale Sphinx, in deren Kopf er dann sein Atelier und sein Schlafzimmer hat.
Humanitas soll der Wahnsinnsbau heißen. Und Humanitas nennt Diefenbach 1897 auch seine Künstlerkommune Himmelhof im österreichischen St. Veit, als er für einige Jahre nach Europa zurückkehrt. Er nimmt Kontakt mit den kämpferischen Pazifisten um Bertha von Suttner auf, aber auch dieser Aufenthalt endet im Desaster. Alles, was er noch besitzt, wird 1900 zwangsversteigert.
Wie so oft in meinem Leben musste ich auch jetzt die Erfahrung machen, dass in meinem Kopfe anders als in anderer Menschen Köpfe die Welt sich malt.
Wieder geht Diefenbach ins Ausland und landet nach Umwegen an seinem letzten Wohnort auf der Insel Capri. Dort lebt er gelassen und friedlich, heiratet zum zweiten Mal, ist tief enttäuscht von seinen Kindern, die alles andere sind als neue Menschen, und malt riesige symbolistische Landschaften, inspiriert von Himmel, Felsen und Meeresbrandung. 1913 stirbt er dort auch, fast vergessen, denn in Europa hat in der Malerei längst eine andere Phase begonnen.
Man muss sich überlegen, dass ja 1911 der Blaue Reiter begründet wird, dass 1913 in seinem Todesjahr Malevich sein Schwarzes Quadrat malt. Man muss sich einfach vorstellen, dass hier eine künstlerische Moderne schon auf den Plan getreten ist, die Diefenbach einfach überholt erscheinen lässt.
Aber jetzt ist Karl Wilhelm Diefenbach durch einige Ausstellungen wieder entdeckt worden, als Künstler und als Lebensreformer. Er war kein großer, aber ein interessanter Maler, der seine Kunst eben ganz in den Dienst seiner Überzeugungen stellte. Die Kunsthistorikerin Claudia Wagner:
Ich hoffe, dass seine Gedanken bleiben und seine Visionen eben von diesem Leben im Einklang mit der Natur und von der Mäßigung der Bedürfnisse, von seiner Menschlichkeit, die er vielleicht nicht lebt, aber die er propagiert. Und ich hoffe sehr, dass man immer wieder auf dieses Gedankengut auch blickt und vielleicht auch etwas davon für sich anwendet, wenn auch mit einer humaneren und weniger dominanten Art, als es Diefenbach getan hat.
Das Reich der Liebe, des Friedens, des harmonischen Füreinander und Ineinanderlebens der gesamten Menschheitsfamilie, wo Menschen und Tiere als Teile der Gottheit im Wesen sich gleich, nur verschieden im Grad der Entwicklung, in Liebe vereint, sich gegenseitig das Leben verschönen.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dumm-Heitzmann an Karl Wilhelm Diefenbach, der am 15. Dezember 1913 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.